Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Update. Wir nehmen dich mit auf eine spannende Reise durch die Welt der IT. Wir bringen Licht in den Dschungel der IT-Begriffe und zeigen dir, wie moderne Technologien unser Leben beeinflussen. Viel Spaß beim Hören.
Moin aus Osnabrück. Marcel grinst mich schon an, weil normalerweise sitzt ihm ja der Julius gegenüber und begrüßt etwas anders. Marcel, ich habe mir jetzt hier eine eigene Begrüßungsformel überlegt. Ich habe noch nicht die eine Abschlussformel. Vielleicht, wenn du heute zu Gast bist, bediene ich mich an deiner. Aber erstmal herzlich willkommen. Marcel, schön, dass du dabei bist.
Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ich muss immer grinsen, wenn mir jemand gegenüber sitzt und einleitet. Das ist so ein Gänsehautmoment.
Nur in Podcasts oder generell in deinem Leben?
Generell im Leben wäre ja auch interessant. Bei jedem Meeting immer so, hallo, und dann Gänsehautmoment.
Beim Abendbrot mit deiner Freundin. Nein, herzlich willkommen zum Abendbrot. Heute gibt's Leberwurst und Streichkäse.
Podcast ist was Intimes, weil man dich dann so nah auf den Ohren hat.
Finde ich auch. Ist ein schönes Gefühl. Freue mich, dass du dich freust. Und wir starten mal rein in unser Thema, was wir heute mitgebracht haben. Und zwar wollen wir darüber sprechen, wie eine Hackergruppierung organisiert ist. Sehr, sehr spannend. Wir haben das ein bisschen angerissen, glaube ich, sogar schon in unserer ersten Folge, als du mit Julius noch gemeinsam hier warst. Ja, erzähl mal. Gibt es da die eine Organisation, die bevorzugte Organigrammstruktur, oder wie ist so eine Hacker-Gruppierung organisiert?
Da muss man natürlich erstmal schauen, was es für verschiedene Möglichkeiten gibt oder was für Größen auch es gibt. Es gibt kleinere Gruppen, die sind eher nicht wirklich strukturiert in dem Sinne, als dass es das wie so ein Organigramm im Unternehmen gibt, dass jemand wirklich für einen festen Bereich zuständig ist, sondern das ist so ein bisschen wie mehrere Menschen, die virtuell im Hobbykeller zusammensitzen und sagen, ich kann gut Webseiten hacken, ich kann gut Active Directory penetrieren, und dann sind die eher so auf einem Level. Ja. Also so ein agiles Team, könnte man sagen. Und je größer die Gruppen werden und je bedeutender auch die Namen sind, also Ryuk, Lockbit, Darkside und wie sie alle heißen, desto strukturierter sind die in der Regel. Dann kommen aber auch immer mehr Mitglieder da rein, dann sind es halt schnell mal 100 bis zu 200 Mitgliedern, und dann braucht es eine Geschäftsführung, wie im klassischen mittelständischen Unternehmen. Dann gibt es Bereichsleiter, könnte man sagen, dann gibt es eben Bedienstete innerhalb dieser Stellen, und da gibt es halt wirklich verschiedenste Stabpositionen. Wichtig dabei zu sagen ist, die kennen sich halt nicht echt, ne? Also die wissen oft nicht, welche echte Identität hängt dazwischen, sondern die haben halt ihre Namen innerhalb der Organisation, aber wo die sitzen und andere persönliche Informationen werden für gewöhnlich nicht geteilt.
Also den Plausch an der Kaffeemaschine, den gibt's da in der Hackergruppierung eher nicht.
Eher nicht, aber aus Leaks bei Conti beispielsweise kann man halt auch schon erkennen, dass sie natürlich auch untereinander miteinander kommunizieren und da auch Themen besprochen werden, wie Beteiligung an Projekten oder, keine Ahnung, wenn man mal stinkig zum Chef ist oder ähnliches. Das sind schon Dinge, die auch untereinander sozusagen per Direct Message klären.
Okay, spannender Punkt. Wo wird denn da kommuniziert? Im Darknet, in bestimmten Foren, oder wo findet diese Kommunikation statt? Gibt es da das eine Tool, was da gerne genutzt wird, oder wo wurde da geleakt, wo du mal mitlesen konntest?
Also es gibt so Open Source Toolkits, es gibt so IR Messaging Services, teilweise auch per PGP-Mail oder anderen verschlüsselten Kommunikationswegen. Da gibt's ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Einiges ist ja auch gar nicht bekannt bei großen Gruppen. Ich will nicht ausschließen, dass die vielleicht auch so ihre eigene Messaging-Software haben, vielleicht auch sowas wie ein CRM zu haben, um ihre Erfolge abzuschließen, beziehungsweise zu schauen, wo stecken sie, in welcher Verkaufsstufe ihrer Ransomware zum Beispiel. Da gibt es ganz unterschiedliche Methoden, bis hin zu Telegram, wo die dann mit natürlich Fake-Nummern beziehungsweise mit irgendwelchen registrierten Wegwerftelefonnummern entsprechend miteinander kommunizieren.
Okay. Als so Cyberkriminalität so aufkam, waren es wahrscheinlich eher noch Einzeltäter. Dadurch, dass das Business einfach so lukrativ geworden ist, gibt es jetzt ja Gruppen, und teilweise war mir gar nicht klar, wie du hast es eben gesagt, Gruppen von 100 bis 200 Menschen, die sich da irgendwie zusammengefunden haben. Also sagen wir mal, die in Anführungsstrichen Konzerne der Cyberkriminalität, die sind so 200 Mann groß, oder wie kann man das gar nicht so festzuhören?
Also zu Beginn war es schon so, dass es eher Einzelpersonen war. Da war das ja noch so ein Anreiz, ein Unternehmen zu hacken, eine Webseite zu hacken. Als man dann gemerkt hat, man kann da Geld mitmachen, dann haben die ersten Personen natürlich festgestellt, okay, mit meinem Kenntnisstand komme ich hier vielleicht ans Limit. Es gibt aber eben Verbündete, andere Menschen, die gleichgesinnt sind, ja, die aber vielleicht andere Skills haben. Und okay, so haben sich dann diese Gruppierungen irgendwie zusammengefunden, teilweise über das Darknet, teilweise über verschiedenste Kommunikationsplattformen bis hin zu Twitter, wenn es irgendwelche Postings gab unter irgendwelchen Pseudonymen, und haben sich dann gruppiert und haben dann, sage ich mal, ihr Projekt aufgemacht. Mhm. Und als dann fest, oder als man sehen konnte, dass es erfolgreich ist mit den ersten großen, auch Ransomware as a Service Plattformen, haben sich natürlich immer mehr dieser Gruppierung gebildet und haben dann ein richtiges Business, ein Business Case rausgemacht. Teilweise muss man natürlich auch sagen, stecken da Regierungen hinter, die dann das Ganze in dieser Struktur natürlich auch fördern und auch so einrichten von vornherein. Und dann kann da natürlich auch schnell mal eine Anzahl von mehreren hundert Mitarbeitern hinterstecken, weil man gar nicht genau weiß, wie viel da beschäftigt werden.
Nimmt man ja auch im Ukraine-Krieg immer mehr wahr, wenn man die Presse verfolgt, was auch Cyberkriminalität oder Cyberangriffe da in diesem Krieg für eine elementare Rolle spielen.
Ja, oder jetzt auch zur Europawahl oder auch zur Wahl in Amerika mit den Trollfarmen und was alles so berichtet wird, das sind natürlich auch weniger Einzeltäter, sondern organisierte Gruppen, auch wenn es jetzt nicht Ransomware ist, was da im Fokus steht, sondern dann politisch motiviert, aber eben auch über Strukturen innerhalb von Staaten.
Okay, ich habe nochmal eine Frage. Das wollen wir natürlich, vielleicht ein kleiner Disclaimer, niemandem empfehlen. Aber wenn man sich jetzt denkt, ich möchte gerne Teil einer Hackergruppierung werden, dann steckt man ja nicht samstags die Neue Osnabrücker Zeitung auf und guckt nach den aktuellen Stellenanzeigen, sondern es gibt ja irgendwie einen anderen Weg, da Mitglied zu werden. Wie bewirbt man sich denn in Anführungsstrichen? Beziehungsweise wie rekrutieren auch Hackergruppen neue Mitglieder? Da gibt es ja vielleicht auch Active Sourcing.
Ja, es gibt natürlich schon so Szenen. Früher gab es diese Cracker-Szene, die sich damit befasst hat, Software zu cracken, zum Beispiel das Microsoft-Betriebssystem freizugeben, dass man den Key nicht mehr benötigte oder dass es Key-Generatoren gab. Das gleiche gab es für Computerspiele.
Ja.
Und die Szene hat dann die Dinge in Foren veröffentlicht. Im Clear Web, da gab es das Dark Web noch nicht und jetzt halt später im Dark Web. Und die haben eigene Rekrutierungsabteilungen, die dann sozusagen Ausschau halten nach solchen jungen Talenten, könnte man sagen.
Okay.
Die dann ja kontaktieren, auch über Messaging, teilweise sogar mit Tests, die sie denen zur Verfügung stellen. Hier, tu mal das, zeig uns, beweis uns mal dein Können.
Das und dann, Assessment Center.
Ja, genau, so ein Assessment Center. Teilweise sind da sogar Leute dabei, die gar nicht genau wissen, was sie denn da tun. Die kriegen sozusagen Aufträge von denen zugespielt und wissen gar nicht, worum es sich da handelt. Ob das jetzt eine Simulation ist, ob das echt ist, ob das ein wirklicher Angriff eines Unternehmens ist. Und so kommen die dann so in diese Wege rein. Andersrum, sich selber bewerben ist eigentlich nahezu unmöglich. Es ist kaum bekannt, wie solche Wege funktionieren, zumindest so in diesen ja doch organisierten Gruppen, die auch Ransomware und Schaden verursachen. Da habe ich halt nur die Option, mich sozusagen als freiberuflicher Hacker dem Affiliate-Programm anzuschließen und zu sagen, ich unterzeichne einen Vertrag, ich kriege Tools bereitgestellt, ich drücke dann aber auch etwas von meinen Gewinnen ab oder zahle eine monatliche Gebühr.
Mhm.
Es kann natürlich sein, wenn man sehr erfolgreich ist als Affiliate, dass die einen dann irgendwann wieder kontaktieren und sagen, hey, willst du nicht vielleicht doch lieber direkt bei uns arbeiten, statt uns sozusagen als Affiliate die Kunden zu bringen.
Okay, wie wird man da bezahlt? Klassische Lohnabrechnung gibt es daher auch nicht, sondern in Kryptowährung oder was ist so der klassische Bezahlweg?
Meinst du, wenn du jetzt angestellt bist bei so einer Hackergruppe oder als Affiliate?
Sowohl als auch. Also es fließt ja an beiden Stellen in irgendeiner Weise Geld oder ja, Kryptowährungen sind ja auch Geld.
Ja, also als Affiliate ist es in der Tat Kryptowährung, weil das so der einfachste Weg ist, die Opfer zahlen in Kryptowährungen, dann wird sozusagen der Share verteilt, dann wird einem quasi sein Anteil rübergegeben. Das ist so der häufigste Fall. Ansonsten auch, ich gehe mal davon aus, ist auch nicht ganz so viel darüber bekannt, die Mitglieder werden auch mit Währungen bezahlt, die schwer nachzuverfolgen sind. Das Geld wird halt irgendwann gewaschen und wenn die Gruppe das Geld sozusagen so lange behält, bis es sozusagen über ein Money Mule oder wen auch immer zu Geld macht, kann es natürlich schon sein, dass dann echtes Geld transferiert wird, vielleicht in Währungen, die nicht ganz so populär sind, aber für die meisten wird es wahrscheinlich so laufen, dass sie das auch in Krypto bekommen, sich selber drum kümmern müssen, sich das Geld sozusagen in bezahlbare Währung umzuwandeln.
Okay, alles klar. Vielleicht zum Abschluss nochmal einen Blick auf das etwas andere Kollektiv, Anonymous. Wie sind die organisiert? Warum ist es da ein bisschen anders?
Ja, das ist ja so eine Szenebewegung, sage ich mal, so ein bisschen aus der Netzpolitik heraus gegründet, die vor vielen Jahren angefangen haben, als Kollektiv ja gegen Dinge zu demonstrieren, so wie vielleicht viele auch auf die Straße gegangen sind, als Urhebergesetze gab oder als, ich gab vor vielen Jahren mal so einen Pakt, wo die EU, glaube ich, gewisse Daten auslesen durfte bezüglich Urheberrechtsverletzungen und viele dann in ihrer Privacy da Einschränkungen gesehen haben. Genau das, wo die Leute sich auf Straßen versammelt haben, haben die eben im Internet durchgeführt und haben da dann, und das ja auch alles anonym, da gibt's ja diese Guy Fawkes-Maske, das ist ja so ein bisschen das Maskottchen dahinter, haben sich auf den Weg gemacht gegen Dinge, gegen die sie grundsätzlich sind, iranische Botschaft und was auch immer, Angriffe zu fahren. Und da ist es schon so, dass man sich da schon eher anschließen kann. Da gibt es natürlich auch einen Kopf, beziehungsweise auch eine Geschäftsführung oder eine Hierarchie. Das ist auch wenig bekannt, wer genau dahinter steckt. Das ist ja auch der Sinn dahinter. Aber da werden Aufträge halt schon auch an Freiwillige verteilt, die sich einfach grundsätzlich daran ausprobieren wollen, die vielleicht gar nicht genau wissen, wo stehen sie. Und das ist wie so ein Ranking-System, ne? Wenn du da mitmachst und du bist erfolgreich, dann kriegst du Zuspruch, Anerkennung und dann bist du immer tiefer in dieser Szene drin. Ne? Das ist natürlich trotzdem nichts, was man jetzt empfehlen sollte, wenn man samstags Langeweile hat.
Ja.
Aber das ist so ein Kollektiv an sich, wo quasi jeder Aufträge annehmen kann in dem Sinne und sich dadurch in dieses Forum, in diese Bewegung mit entsprechender Anerkennung reinzuarbeiten.
Also da geht es nicht nur um die wirtschaftlichen Interessen, sondern eher um eine politische Haltung, die das Netzwerk hat oder das Kollektiv und da kann man dann Teil von werden.
Ja, die klassischen mittelständischen Kunden in Deutschland und Europa, bis auf jetzt vielleicht Heckler und Koch und ähnliche andere, müssen sich da keine Gedanken machen, dass sie Opfer von Anonymous, schweres Wort, werden. Das ist halt wirklich, wenn ich irgendwo was mit Politik am Hut habe, wenn ich irgendwo, wie gesagt, hier Waffen oder andere Menschenrechtsverletzungen, die vielleicht gefördert und im Zusammenhang mit einem Firmennamen stehen. Das können Dinge sein, da hat man dann vielleicht doch so eine Gruppierung als möglichen Bedrohungsfaktor, aber der Mittelständler in der Produktion oder irgendwo in der Logistik oder wie auch immer, braucht sich um solche Dinge keine Gedanken machen.
Okay, gut, das war's schon wieder. Ich bedanke mich, Marcel, bei dir, dass du dabei gewesen bist und bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören und die letzten Worte, da Marcel heute zu Gast ist, möchte ich natürlich Marcel überlassen, damit er ja wie immer enden kann.
Das heißt, ich darf heute auch nochmal abschließen?
Natürlich.
Oh ja, dann würde ich sagen, schön, dass ihr zugehört habt, dann dürft ihr die Empfangsgeräte jetzt auch abschalten.
Das war das IT ist alles Update. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel.